SRF 3.
Dieser Deal kommt Großbritannien teuer zu stehen. Die regierenden Tories gehen mit einer kleinen nordirischen reaktionären Partei einen Pakt ein, um weiterregieren zu können. Dieser Gipfel bringt Hamburgs Sicherheitsbehörden an die Grenzen. 10 Tage vor dem G20-Gipfel der Mächtigen dieser Welt brodelt's an der Elbe. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Zuerst in die USA. Der oberste Gerichtshof hat vor einer halben Stunde einen wichtigen Entscheid gefällt, dem sogenannten Muslim-Ban, also dem Einreisestopp für Muslime von Präsident Donald Trump, wird teilweise stattgegeben. Mark Zuckerman in Washington, was heißt das?
Ja, grundsätzlich kann nun Leuten aus 6 mehrheitlich muslimischen Ländern die Einreise in die USA verweigert werden, 90 Tage lang, so wie das Präsident Trump ganz am Anfang seiner Amtszeit verfügt hat. Das hat damals ein enormes Chaos auf Flugplätzen ausgelöst, einen großen Aufschrei von Menschenrechtsorganisationen ausgelöst. Aber ganz grundsätzlich hat das oberste Gericht jetzt, stützt Präsident Trump jetzt in diesem Entscheid. Allerdings werden große Ausnahmen vorgesehen.
Und was sind denn das für Ausnahmen?
Das ist eben noch nicht so ganz klar. Es heißt einfach, wer spezielle Beziehungen hat zu Leuten, die bereits in den USA leben. Also das können verwandtschaftliche Beziehungen sein. Ein Fall ist explizit genannt. Da wollte jemand seine Schwiegermutter einreisen lassen. Die kann jetzt kommen. Was noch unklar ist, bezieht es sich auch zum Beispiel auf Universitäten, die Forscherinnen und Forscher einreisen lassen wollen, oder auf Geschäfte, die eben Angestellte einreisen lassen wollen. Das muss jetzt alles noch geklärt werden.
Kann man sagen, das ist ein guter Tag für Donald Trump? Er hat gewonnen?
Er hat zum Teil gewonnen. Ja, es ist ein guter Tag. Er hat nicht voll gewonnen. Beide Seiten haben ein bisschen was gekriegt. Aber ich glaube, unter dem Strich ist doch Präsident Donald Trump der größere Sieger. Und er hat angekündigt, er will jetzt diesen sogenannten Travel Ban, diesen Einreisestopp in den nächsten 72 Stunden wieder in Kraft setzen.
Besten Dank für diese ersten und sehr schnellen Informationen. Besten Dank, Mark Zuckerman in Washington. Und jetzt von den USA gleich nach Großbritannien. Auch dort hat sich heute Entscheidendes getan. Knapp 3 Wochen, nachdem die britische Premierministerin Theresa May überraschend ihre Unterhausmehrheit verloren hatte, hat sie heute einen Pakt mit der nordirischen Democratic Unionist Party besiegelt. Die 10 Unterhausabgeordneten der nordirischen Protestantenpartei werden ihr zu einer knappen Regierungsmehrheit verhelfen. Martin Alliot, die kleine Nordirenpartei DUP wird also zur Königsmacherin. Sie lässt sich dafür auch fürstlich bezahlen. Rund 1,2 Milliarden Franken kriegen die Nordiren aus London. Müssen sie dafür den Tories von Theresa May unbedingt folgen und loyal sein?
Nein, nicht in allen Fällen. Das Abkommen, das keine Koalition ist, sieht vor, dass die demokratischen Unionisten, wenn sie es können, einen Sturz der Regierung verhindern, also bei Budgetfragen, Vertrauensfragen, bei der Brexit-Gesetzgebung und bei Antiterrorgesetzen verpflichten sie sich, mit der Regierung zu stimmen. Aber an allen anderen kleineren Gesetzesvorlagen können sie frisch feilschen, um ihre Unterstützung nochmals zu verkaufen.
Ist das jetzt ein guter Deal für Theresa May oder hatte sie keine andere Wahl?
Man könnte es als Verzweiflungstat bezeichnen. Sie war ja angetreten für eine größere absolute Mehrheit und verlor die bestehende. Nun ist sie abhängig von Leuten, denen es vor allem um die Bibel und Bauern geht.
Nun hat sich Theresa May also mit einer erzkonservativen, frauen- und schulenfeindlichen Partei eingelassen, wie britische Medien heute berichten. Wird die Partei auch bei den Brexit-Verhandlungen mitmischen?
Ich glaube ja. Sie erinnern sich, ich habe die Bauern in Nordirland erwähnt, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, die zu über 80% ihres Einkommens von EU-Subventionen abhängig sind gegenwärtig. Wenn England nach dem Austritt aus der EU eine Politik der billigen Nahrungsmittel betreiben will, dann schadet das nordirischen Bauern und ihrer Konkurrenzfähigkeit. Der Austritt aus der Zollunion schadet nordirischen Bauern, die ihre Rohmilch in der Republik verarbeiten lassen. Also, obwohl beide Parteien den Brexit empfahlen, obwohl die DUP versprochen hat, Brexit-Gesetze zu unterstützen, in trockenen Tüchern ist das beileibe noch nicht.
Besten Dank für diese Informationen. Das war Martin Aliot. Und nun zu den Nachrichten mit Dominik Rolli. Mieterinnen und Mieter sollen nicht mehr so einfach verlangen können, dass der Anfangsmietzins ihrer Wohnung gesenkt wird.
Das will die Rechtskommission des Nationalrats. Sie hat eine parlamentarische Initiative dazu angenommen, die vom SVP-Nationalrat und Präsident des Hauseigentümerverbands Hans Egloff stammt. Aktuell können Mieter eine neue Wohnung beziehen und dann den Anfangszins anfechten, ohne dass sie beweisen müssen, dass sie keine andere Wohnung finden konnten. Das hatte das Bundesgericht letztes Jahr entschieden. Die Initiative will nun, dass Mieter eine konkrete Notlage nachweisen müssen. Der Vatikan hat China aufgefordert, einen Bischof freizulassen, von dem seit 45 Tagen jede Nachricht fehlt. Die Diözese von Wenzhou und auch seine Angehörigen wüssten nicht, wo Bischof Peter Shao Jumin festgehalten werde. Jumin war im September letzten Jahres von Papst Franziskus zum Bischof ernannt worden. China anerkennt den Bischof aber nicht. Die Regierung in Peking besteht darauf, dass sie, nicht der Vatikan, Bischöfe einsetzt. 6 Jahre nach seiner Entführung ist der Schwede Johan Gustafsson in Mali freigelassen worden. Dies bestätigte die schwedische Außenministerin gegenüber dem britischen Fernsehsender BBC. Gustafsson war 2011 zusammen mit dem Südafrikaner Malcolm McGowan im Norden Malis von der Al-Qaida entführt worden. Gustafsson sei in guter Verfassung, sagte die Außenministerin weiter. Im Südwesten Spaniens bedroht ein Waldbrand in Andalusien weiter den Nationalpark Doñana. Verletzt wurde bisher niemand. Das Feuer sei noch nicht unter Kontrolle, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Noch immer seien über 200 Feuerwehrleute im Einsatz. Der Brand in der autonomen Region Andalusien brach am Samstagabend aus. Die Ursache ist noch unklar. Der Nationalpark Doñana gehört zum Weltkulturerbe UNESCO und beherbergt unzählige seltene Vogelarten. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.105 Punkten plus 0,8%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,1%. Der Euro wird zu 1.0870 Franken gehandelt. Der Dollar zu 97,06 Rappen. Und das Wetter heute und morgen scheint teils die Sonne, teils ziehen dichte Wolken auf. Es entstehen einige Schauer und lokal kräftige Gewitter. Es bleibt heiß, die Temperatur liegt auch morgen zwischen 27 bis 31 Grad.
Info 3 Abend.
Welcome to Hell. Willkommen in der Hölle. Das steht auf blutroten Plakaten, die überall in Hamburg angetackert sind. Nicht willkommen sind hier Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan und wohl auch nicht Angela Merkel. Ausgerechnet sie alle kommen aber tatsächlich nach Hamburg nächste Woche zum G20-Gipfel. Das riecht nach Ärger, nach Randale. Denn Hamburg hat eine große und nicht ganz harmlose alternative Szene. Wie sich die Stadt dafür wappnet, das berichtet Peter Vöckli.
Für Heiterkeit sorgt ein chinesischer Journalist in Hamburg, der besorgt fragt, ob das Vergnügungs- und Rotlichtviertel St. Pauli während des Gipfels geschlossen werde.
Ja, für St. Pauli ist das während der G20 ja. Geschlossen.
Keine Sorge.
Okay. Doch das Gelächter ist von kurzer Dauer. Gipfelgegner und Polizei geben sich entschlossen bis grimmig. Polizeisprecher Timo Zill.
Und dann müssen wir nach derzeitigem Stand davon ausgehen, dass wir 7.000 bis 8.000 militante Demonstrationsgegner haben werden.
20.000 Polizisten werden dagegen aufgeboten. Werner Rätz von der Antiglobalisierungsorganisation ATTAC begleitet seit 1985 große Staats- und Regierungsgipfel. Aber noch nie sei das Gespräch vor einem solchen Großereignis so schlecht gewesen, klagt er.
Kein einziger Polizeiführer oder politisch Verantwortlicher der Stadt Hamburg hat je mit uns ein Wort gesprochen.
Nur gerade 2 subalterne Beamte seien zu den Koordinationssitzungen erschienen. Gradmesser für die Gewaltbereitschaft wird die Demonstration «Welcome to Hell» vom 6. Juli sein, glaubt die Polizei. Organisiert wird sie von Andreas Blechschmidt, einem militanten Hausbesetzer in der berühmt-berüchtigten Roten Flora, dem bekanntesten besetzten Gebäude in Hamburg.
Wir sind der Ansicht, dass das Gewaltmonopol bei den Herrschenden und politisch Verantwortlichen an vielen Punkten in keinen guten Händen ist.
Gewalt gegen Personen lehne er zwar grundsätzlich ab, aber wenn Gewalt von der Polizei ausgehe, seien Steine oder Molotow-Cocktails legitim. Es sind aber nicht nur Autonome und Linke, die gegen den Gipfel protestieren werden. Werner Rätz von Attac glaubt nicht, dass Donald Trumps Anwesenheit die meisten Gegner mobilisieren werde, sondern ein anderer Präsident.
Wer die Entscheidung, nach Hamburg zu fahren, ganz stark beeinflusst, ist Herr Erdogan. Es wird aus dem Spektrum der demokratischen, kurdischen und türkischen Organisationen eine sehr breite Mobilisierung geben.
Zur Sicherheit der Gipfelteilnehmer hat die Polizei zwei Sperrzonen eingerichtet. Bei der Messe, wo der Gipfel stattfindet, und bei der Elbphilharmonie, wo ein Konzert ausgerichtet wird.
Info 3 Abend.
Liu Xiaobo hat nie ein Blatt vor den Mund genommen. Das hat der chinesische Bürgerrechtler bitter bezahlen müssen. Seit 2009 saß er wegen Untergrabung der Staatsgewalt im Gefängnis. Ein Jahr später erhielt er den Friedensnobelpreis. Nun ist Liu unter Auflagen aus der Haft entlassen worden, aber nur, weil er schwer an Leberkrebs erkrankt sei, wie sein Anwalt und Amnesty International bestätigen. Aus Shanghai, Martin Aldrovandi.
Die chinesischen Behörden äußerten sich bisher nicht zu Lius Entlassung, denn der Fall von Liu Xiaobo ist in China heikel. Der heute 61-Jährige erhielt 2010 in Oslo den Friedensnobelpreis. An der Verleihungszeremonie konnte Liu allerdings nicht teilnehmen, da er zu diesem Zeitpunkt bereits in Haft saß. Zu 11 Jahren wurde Liu Xiaobo 2009 verurteilt, weil er die Charta 08 mitverfasst hatte, eine Petition, in der weitreichende politische Reformen und Demokratie gefordert wurden. Die chinesischen Behörden warfen Liu daraufhin vor, zur Untergrabung der Staatsgewalt aufgerufen zu haben. Der Friedensnobelpreis hatte zudem ein diplomatisches Nachspiel für Norwegen. Peking fror die Beziehungen zu Oslo vorübergehend ein. Erst vor einem halben Jahr normalisierten die beiden Staaten ihre Beziehungen wieder. Amnesty International hat die chinesischen Behörden heute dazu aufgerufen, Liu Xiaobo bedingungslos zu entlassen.
Info 3, das Nachrichtenmagazin, das auch hinter die Schlagzeilen blickt. Im Studio heute waren Kevin Gahannes und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.